Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier vorne stehen darf. Es ist ein ganz neues Gefühl, mal ohne Maske hier drin zu sein. Ist ganz schön. Könnt euch auf was freuen, falls das irgendwann mal wieder aufhört. Wir feiern heute Ostern. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Alfred hat das vorhin schon angesprochen. Ich bin jemand, der schon sehr, sehr lange in der Gemeinde ist. Seit ich im Prinzip auf die Welt gekommen bin, bin ich hier drin, habe alles durchlaufen, habe alles mitbekommen. Und Ostern, genau wie Weihnachten, das sind immer die Gottesdienste. Ja, wie soll ich das formulieren? Man geht halt rein, weil man irgendwie immer geht, aber man erwartet nicht wirklich, dass irgendwas Neues kommt. Die Predigten hat man schon tausendmal gehört, es passiert nichts Neues, es ist immer wieder die gleiche Botschaft. Wir feiern ja Ostern, das heißt, es geht um Auferstehung, es geht darum, dass Jesus auferstanden ist. Aber das ist was, was wir eigentlich wissen und kennen, das ist nichts Neues. Und ich bin ein neugieriger Typ, deswegen, wenn ich in so einen Gottesdienst komme und dann erwarte, dass immer das Gleiche kommt, bin ich vorher so ein bisschen, was soll ich sagen, ein bisschen leicht gelangweilt. Vielleicht geht es euch so. Vielleicht seid ihr auch so, dass ihr sagt, ja, das mit diesem ganzen Gemeindezeug und Kirche und Glaube, das ist nichts für mich. Ich bin grundsätzlich nur an Weihnachten oder an Ostern in der Kirche oder in der Gemeinde und höre mir so einen Gottesdienst an. Ich mache das auch nicht, weil ich sonderlich daran glaube, sondern vielleicht aus Tradition, weil ein gläubiger Elternteil das gerne sieht und man halt zu Besuch ist und ein gutes Essen bekommt. Aber das mit der Predigt und das, was da vorne gesagt wird, das ist eigentlich nicht sonderlich interessant und wichtig. Wenn man Glück hat, ist es relativ kurz. Das heißt, man kommt da schnell und schmerzlos durch. Und im Optimalfall ist es vielleicht, klingt es nett und ist erbaulich und man ist am Schluss dann so ein bisschen beschwingt und hat vielleicht ein nettes Gefühl, das man mitnehmen kann. Aber an Weihnachten mit diesem Jungfrauengeburtszeugs und an Ostern mit diesem Auferstehungszeug, das sind Märchen von vor 2000 Jahren. Damit können wir nichts anfangen. Egal, wie ihr da steht und wo ihr heute seid und mit welcher Einstellung ihr hier in den Gottesdienst gekommen seid, ob es euch da geht wie mir oder ob ihr vielleicht auch wirklich da seid und sagt, wow, Ostern, wunderbar, wir hören was über die Auferstehung. Ich wünsche mir für diese Predigt und für diesen Gottesdienst, dass wir mit einem neuen und frischen Blick auf Ostern, auf die Auferstehung schauen können. Und ich will euch einladen, dass ihr all das, was ihr an Vorurteilen oder an Gedanken da habt, hinten anstellt und dass wir uns ganz auf das konzentrieren können, was damals vielleicht passiert ist. Wir wollen uns anschauen, was das mit unserem Heute und unserem Jetzt zu tun hat, dass Jesus vor 2000 Jahren oder vor knapp 2000 Jahren auferstanden ist. Und ich werde euch da nicht überzeugen können, das liegt nicht in meiner Hand, sondern das ist was, was Gott in euch wirken muss, in uns wirken muss. Und deswegen will ich die Predigt unter seinen Segen stellen und beten. Ja, dank, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen und dass wir uns ja mit dem auseinandersetzen können, was du gemacht hast. Dass wir darüber nachdenken dürfen, dass wir darüber forschen dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst und dass wir hören können auf das, was du uns sagen möchtest. Dass wir neu gepackt werden von dem, was du uns zu sagen hast und von dem, was du getan hast. Herr, hab Dank, dass wir ja, zu dir kommen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen mit all unseren Gedanken, unseren Zweifeln, mit all dem, was uns vielleicht beschäftigt und wir mittragen. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt alles wegnimmst und dass du uns Konzentration schenkst. Amen. Wenn man in die Historie schaut und Historiker befragt, dann ist es relativ unumstritten, dass die Person Jesus tatsächlich gelebt und existiert hat. Warum? Naja, ein Großteil der Menschheit würde sich als Christ bezeichnen. Also ein Großteil der Menschheit hängt einer Religion an, die auf eine Person zurückgeht. Es ist daher schwierig, diese Person wegzudiskutieren und zu behaupten, sie hätte es nicht gegeben. Wir wissen auch, oder wir haben sehr, sehr viel berichtet von dieser Person in der Bibel. Wir haben also ein altes historisches Dokument, das beste Dokument, das wir haben, was die Menge an Quellen und dann was die Authentizität angeht. Da wird von diesem Jesus berichtet, und zwar sehr ausführlich und sehr viel. Wer die Bibel nicht als verlässliches historisches Dokument betrachtet, der kann sich auch auf außerbiblische Quellen berufen und dort sehen, dass Jesus beschrieben wird und dass zum Beispiel ein römischer Schriftsteller oder Historiker zu der Zeit auch schreibt, dass es diesen Jesus gegeben hat, dass er gelebt hat und unter Pontius Pilatus am Kreuz gestorben ist. Es ist also sehr, sehr schwer, darüber zu streiten, ob Jesus als Person, als derjenige, der damals vor ungefähr 2000 Jahren in Israel rumgelaufen ist, dass diese Person existiert hat. Spannend wird das Ganze erst, wenn wir zum Thema Auferstehung kommen. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus auferstanden ist. Und zwar nicht im Geist oder in den Herzen und Gedanken seiner Nachfolger, seiner Jünger, sondern in Fleisch und Blut. Und zwar so sehr in Fleisch und Blut, dass er mit seinen Jüngern gegessen hat. Also wir lesen tatsächlich, dass Jesus nach seiner Auferstehung gegessen hat, wie ein ganz normaler Mensch das auch tut. Er war so sehr in Fleisch und Blut da, dass die Jünger seine Wunden sehen konnten, die er an Händen und Füßen hatte von den Nägeln, und die Wunde an seiner Seite. Sie konnten sie berühren. Jesus war tatsächlich da, nachdem er gestorben war. Und die Auferstehung ist auch nicht nur ein spontanes Ereignis, das so plötzlich aus dem Nichts passiert ist, sondern das ist etwas, was lange vorhergesagt war und was auch Jesus selber von sich gesagt hat. Im Alten Testament sagt zum Beispiel David prophetisch, dass der Heilige Gottes die Verwesung nicht sehen wird und dass er nicht dem Totenreich übergeben wird. Gemeint ist natürlich, dieser Heilige Gottes ist Jesus, der nicht, nachdem er gestorben ist, tot bleiben wird. Jesus selber, wenn er in der Gegend unterwegs war, wenn er gepredigt hat, hat öfters darauf verwiesen, dass er tatsächlich auferstehen möchte. Ihr kennt vielleicht die Stelle, an der er sagt, dass der Tempel eingerissen und in 3 Tagen wieder aufgebaut wird. Damit meint er, dass er sterben wird und dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Das war so deutlich und so klar, das wusste jeder damals. Jeder hat das gehört, jedem war das bewusst. Und das war so den Leuten so bewusst, dass wir in Matthäus 27 zum Beispiel lesen, dass die Pharisäer und die obersten Priester damals zu Pontius Pilatus gegangen sind und gesagt haben, dieser Jesus, den du gerade gekreuzigt hast, der hat behauptet, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Könntest du vielleicht eventuell bitte das Grab bewachen? Denn wir fürchten, dass die Jünger kommen, den Leichnam stehlen und dann irgendwie Geschichten darüber verbreiten, dass er tatsächlich auferstanden wäre. Und dieses ganze Christentum, diese Sekte, die sich da gebildet hat und dieser ganze Aufstand, den er angefangen hat, dass das noch größer wird und das Problem wächst. Wenn Jesus also tatsächlich der Sohn Gottes war und wenn Jesus tatsächlich mit dem, was er sonst so gesagt hat, recht hatte, dann musste er auferstehen. Anders gesagt, Jesus hat ganz klar gesagt, dass er auferstehen wird. Wenn er also nicht aufersteht, dann war er ein Lügner. Und dann brauchen wir uns ihn nicht mehr groß anschauen. Das heißt, die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen, die wir uns vor allem an Ostern stellen müssen, ist das mit dieser Auferstehung wirklich passiert? Oder ist das nur ein Märchen aus einem 2000 Jahre altem Buch? So. Die Frage ist unermesslich wichtig. Die ist wichtig für mich als Christen, für uns als Christen. Aber die ist nicht nur wichtig für Christen, sondern die ist auch wichtig für jeden anderen. Denn wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann hat das große und gravierende Konsequenzen. Wenn er nicht auferstanden ist, dann hat das große und gravierende Konsequenzen, nämlich für uns, für mich als Christen. Und was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ist eine Frage, die nicht nur mich beschäftigt hat, jetzt um die Osternzeit, sondern die auch damals schon Paulus beschäftigt hat. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 an die Gemeinde in Korinth und zählt ihnen quasi auf und sagt ihnen, hey, das mit dieser Auferstehung ist eine reale Sache und die ist wichtig und die ist zentral für uns. Und das ist der Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen und aus dem wir, glaube ich, viel lernen können. Ich habe die Predigt in 3 Teile gegliedert, damit ihr so ein bisschen mitkommt und versteht, wo ich hin möchte und wo ich herkomme. Wir wollen uns zunächst anschauen, was wäre oder was passieren würde oder was es bedeuten würde, wenn Jesus tatsächlich nicht auferstanden wäre. Dann wollen wir uns die Frage stellen, ob es überhaupt plausibel ist oder ob wir einen Grund haben zu glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und dann wollen wir uns die Frage stellen, was ist und was bedeutet das, wenn Jesus wirklich leibhaftig tatsächlich auferstanden ist? Ich lese den Text aus 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Je nachdem, wie man das zählt, listet Paulus 6 Konsequenzen auf, die daraus resultieren, wenn Jesus tatsächlich nicht auferstanden wäre. Und ich finde es spannend, ich finde es wichtig, dass wir uns die nochmal vor Augen führen und nochmal klar machen, was es bedeutet, wenn das tatsächlich damals so nicht passiert wäre. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, sagt Paulus hier, wäre unsere Verkündigung vergeblich. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn er weiterhin tot wäre, dann würde es nichts bringen, uns in irgendeiner Form an ihn zu hängen. Dann würde es nichts bringen, über ihn zu reden, von ihm zu erzählen, ihm Lieder zu singen, so eine Predigt hier vorzubereiten, hier zusammenzukommen und in irgendeiner Form mit diesem Jesus irgendwas zu tun haben zu wollen. Das gilt für uns heute, das gilt für diese Predigt hier, die wäre komplett sinnbefreit und komplett nutzlos, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Aber das gilt genauso für das, was Paulus damals gemacht hat, für die Predigten, die er gehalten hat, für die Briefe, die er geschrieben hat, für das, was die Apostel gemacht haben. Im Prinzip alles, was damals ab dem Zeitpunkt von Jesu Tod bis heute passiert wäre, im Kontext der Gemeinde, wäre komplett nutzlos. Die Verkündigung, dass wir uns hinstellen und Jesus verkündigen, das wäre komplett nutzlos. Zweitens, es ist sogar noch ein Ticken schlimmer, wenn Jesus tatsächlich nicht auferstanden wäre, dann würden wir als falsche Zeugen Gottes erfunden werden. Es ist nicht nur so, dass es nutzlos ist, was wir sagen, es wäre auch eine Lüge. Das heißt, wir würden wiederholen, was ein Mensch erzählt hat, der große Sachen von sich behauptet hat, die er nicht halten konnte. Wir würden erzählen, dass vor 2000 Jahren jemand auf die Erde gekommen ist, für uns gestorben ist, einen Weg für uns bereitet hat. Wir würden erzählen, dass diese Person behauptet hätte, sie wäre auferstanden, hat es am Schluss aber gar nicht geschafft, konnte es nicht tun. Wir würden also lügen und wir würden Quatsch erzählen. Und das ist insofern schlimm, weil wir Leuten falsche Hoffnung machen würden. Ich in dem Fall würde euch Zeugs erzählen, ihr würdet euch darauf verlassen im schlimmsten Fall und wärt dann komplett verloren, weil ihr einer Lüge glaubt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte er in diesem einen Punkt gelogen und wir könnten ihm in sonst keinem anderen Punkt vertrauen. Wir könnten im Prinzip das ganze Neue Testament getrost in die Tonne kloppen. Wir brauchen das nicht. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube vergeblich. Und das ist die logische Konsequenz daraus, was ich gerade gesagt habe. Wenn Jesus sich selbst nicht retten konnte, wie sollte er uns dann retten können? Wie sollen wir uns auf jemanden verlassen, der sich nicht mal selbst helfen konnte? Das Schlimme ist, und das ist dann der nächste Punkt, wenn Jesus tatsächlich nicht auferstanden wäre, dann wären wir heute noch in unseren Sünden. Das, was Jesus versprochen hat, nämlich, dass er unsere Schuld trägt und für uns vor Gott das auf sich nimmt, was uns gilt, das wäre hinfällig. Wir könnten dem nicht vertrauen. Wir würden schließen müssen, dass wir immer noch in unseren Sünden sind, dass wir immer noch vor einem Gott stünden, der uns nicht dulden wird, unsere Sünde nicht dulden wird. Wir hätten immer noch ein Problem vor diesem Gott. Und das führt uns direkt zum nächsten Problem, und zu dem, was Paulus als nächstes auflistet, nämlich die in Christus Entschlafenen, heißt Gestorbenen, wären verloren. Alle diejenigen, die bis jetzt ihr Leben gelebt haben und darauf vertraut haben, dass Jesus sie retten wird, dass sie, all diejenigen, die ihr Leben so gelebt haben, dass es mit dem übereinstimmt, was Jesus gesagt hat, die auf ihn vertraut haben, ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben, die wären komplett verloren, denn sie hätten ihre Hoffnung auf jemanden gesetzt, der sie nicht retten könnte. Und das führt uns zum letzten Punkt, nämlich zu uns, dann wären wir die Elendsten unter allen Menschen. Das ist jetzt vielleicht für uns schwer zu verstehen. Das Christsein hier in Deutschland ist, glaube ich, nicht das größte Problem oder die größte Anstrengung, es sei denn, ihr findet es schlimm, sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Aber für viele Menschen, damals wie heute, bedeutet Christsein, große Opfer zu bringen. Es gibt Christen, die an Jesus festhalten und dadurch ihre Familie verlieren, ihre soziale Sicherung, ihren Arbeitsplatz, ihr Haus, ihr Grund und was auch immer sie alles haben, die ihre Freiheit verlieren und in Gefängnissen landen, die gefoltert werden und die teilweise sogar ihr Leben verlieren und sterben. Damals wie heute. Wenn Jesus also tatsächlich nicht auferstanden wäre, dann wären diese Leute, die sowas erdulden, und auch wir, wenn wir Dinge erdulden, dann wären wir die elendsten Menschen überhaupt. Wir würden auf jemanden hoffen und unser Leben für jemanden hingeben, der es einfach nicht wert wäre. Wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte, dann wäre hier alles komplett sinnlos. Dann bräuchten wir uns hier nicht zusammensetzen, dann bräuchten wir hier nicht über dieses Thema reden. Paulus fährt fort, nachdem er das alles gesagt hat, in Vers 20. Und er sagt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Nun aber ist Jesus auferstanden. Das ist eine große Behauptung. Können wir das glauben? Ist das in irgendeiner Form plausibel? Petrus zum Beispiel predigt in Apostelgeschichte 2, Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Und Paulus sagt, das ist die Stelle, die Alfred vorhin schon vorgelesen hat, ich lese nochmal Kapitel 15 ab Vers 4, ich bezeuge euch, das sagte vorher, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas, also dem Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Ist Jesus nun auferstanden? Können wir dem, was Paulus hier schreibt, was Petrus schreibt, können wir diesen Augenzeugen, die er nennt, Glauben schenken? Ich werde euch das nicht beweisen können, kann ich nicht. Das ist vor 2000 Jahren passiert, wir haben keinerlei Möglichkeit, da hinzuschauen und zu sagen, das ist wirklich hundertprozentig passiert. Ich werde euch nicht davon überzeugen können, aber ich will euch ein paar Gedanken mitgeben, die, ich glaube, da sehr spannend sind und uns einen Hinweis darauf geben können, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Wir können mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, dass das Grab, in das Jesus gelegt wurde, tatsächlich leer war. Wie kann ich sowas behaupten? Wie kommen wir darauf? Die Juden und die Römer damals hatten kein großes Interesse daran, dass das mit diesen Christen und mit dem Christentum losgeht oder weitergeht. Für die Römer waren die Christen eine Sekte, die in irgendeiner Form Unruhe reinbringt. Unruhe bedeutet immer mehr Verwaltungsaufwand, mehr Stress. Das war nicht im Sinne der Römer. Für die Juden bedeutet das Christentum, dass Leute von dem wahren Weg abweichen, dass Leute rumlaufen und blasphemisches Zeugs reden. Das heißt, Christen waren ein Problem. Das waren keine Leute, die man so geduldet hat, so im Sinne der Vielfalt und des Pluralismus, sondern es waren Leute, die man weghaben wollte. Wie hätte man das damals einfach gemacht oder wie hätte man das machen können? In dem Moment, wo die Christen auf die Straße gegangen sind und angefangen haben zu verkündigen, dass Jesus auferstanden ist, hätte man einfach zum Grab gehen können, den Leichnam rausholen können, ihn irgendwo hinstellen und sagen, er ist nicht auferstanden, hier ist der Leichnam, schaut ihn euch an. Das ist nicht passiert. Deswegen können wir mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, dass das Grab tatsächlich leer war. Was bedeutet das, wenn das Grab leer war? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus ist tatsächlich auferstanden oder aber die Jünger haben es in irgendeiner Form geschafft, sich hinter den Wachen vorbeizuschleichen, in dieses Grab reinzukommen und den Leichnam zu stehlen. Und damit sind wir beim Kern des Problems. Nämlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, darüber nachzudenken und das irgendwie zu evaluieren, ob das wirklich passiert ist oder nicht, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist uns anzuschauen, was die Leute selber sagen, ist uns diese Augenzeugenberichte anzuschauen. Hätte es sein können, dass die Jünger den Leichnam stehlen? Mit Sicherheit. Wäre irgendwie möglich gewesen. Die Frage ist jetzt, warum hätten sie das tun sollen? Wenn jemand so eine Lüge verbreitet, ist immer die Frage, warum sollte er das tun? Was bringt es den Jüngern, so eine Lüge zu verbreiten? Wenn wir uns das Leben der Apostel anschauen, wenn wir uns das Leben von Paulus zum Beispiel anschauen, dann werden wir feststellen, dass diese vermeintliche Lüge ihnen absolut nichts gebracht hat. Nichts. Jeder einzelne der Apostel, Paulus, mit Ausnahme von Johannes, ist als Märtyrer gestorben. Jeder einzelne von diesen Leuten ist gestorben, weil er an dieser Lüge festgehalten hat, wenn es denn eine Lüge war. Jeder einzelne. Wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, dann wird das Ganze noch komischer. Paulus war nämlich keiner von den Jüngern von Jesus, sondern Paulus, der Kerl, der diesen Text hier schreibt, den wir uns anschauen, das war jemand, der aufstrebend war in der jüdischen Gesellschaft, jemand, der gelehrt war, der viel wusste, der eine gute Ausgangsstellung hatte und politisch oder auch im religiösen Bereich große Möglichkeiten hatte, große Karrierechancen. Das war jemand, der mit dem Christentum absolut nichts anfangen konnte und sogar so wenig, dass er die Christen verfolgt hat. Das war jemand, der unterwegs war, Christen gesucht hat und ins Gefängnis hat werfen lassen. Dieser Paulus behauptet nun selber, dass er Christus begegnet ist. Wir haben das gerade hier unten gelesen, dass Christus zuletzt ihm begegnet ist. Und dieser Paulus dreht sein komplettes Leben um. Er gibt all das auf, was er hatte, seine Stellung, seine Chancen, sein Ansehen, das er bei den Leuten hat, und entscheidet sich dafür, durch die Gegend zu ziehen, durch die komplette Welt im Prinzip damals, und Jesus zu verkündigen. Er zieht durch die Gegend, besucht Leute, wird dort verlacht, wird gefoltert, wird sogar gesteinigt, muss fliehen, landet im Gefängnis, wird am Schluss nach Rom verschleppt und stirbt dort. Dieser Paulus sagt, dass im Vergleich zu dem, was er in Jesus gefunden hat, alles andere wie Dreck aussieht. Alles, was er vorher erreicht hatte, alles, was er hatte, war komplett wertlos im Vergleich zu dem, was er in Jesus gefunden hat. Dieser Paulus schreibt, oder kommt ins Gefängnis und lobt und preist Gott und hat nichts Besseres zu tun, als Briefe zu schreiben und andere Leute zu ermuntern, statt zu sagen, boah, nee, komm, das mit dieser vermeintlichen Lüge, die ich da verbreitet habe, das gebe ich auf, dann ist mein Leben wieder schön und entspannt. Dieser Mensch war so überzeugt davon, dass er sein Leben aufgegeben hat. Man könnte jetzt sagen, ja gut, Paulus war so ein einzelner Typ, es gibt immer Leute, die haben ein wenig einen Schlag, eine Schraube locker. Aber es war nicht nur Paulus, es war auch Petrus. Petrus, der vor kurzem noch nicht mal bei einer Magd zugeben konnte, dass er Jesus gekannt hat, stellt sich plötzlich hin, nachdem er Jesus als Auferstandenen vermeintlich gesehen hat, und predigt vor den Juden, vor denen er vorher so viel Angst hatte, und sagt, ihr habt Jesus getötet, glaubt an Jesus, er ist ja auferstanden und er ist Gott. Jeder einzelne von diesen Leuten, wenn wir sie anschauen, hat so eine Geschichte. Und jeder einzelne hat diese vermeintliche Lüge mit seinem Leben bezahlt. Es gibt für mich keine Erklärung, die das rechtfertigen könnte. Wie sonst sollten Menschen ihr Leben so umstrukturieren? Wie sonst sollten Menschen ihr Leben so komplett aufgeben und opfern? Wenn ich irgendwo einen Leichnam stehe und dann eine Geschichte dazu erfinde, dann weiß ich ja, dass es falsch ist. Dann werde ich sowas nicht auf mich nehmen. Christen sind in Arenen den Löwen vorgeworfen worden. Sie wurden als lebendige Fackeln aufgestellt. Und trotzdem haben sie Jesus nicht verleugnet. Warum? Was ist eine Erklärung dafür? Können wir diesen Zeugen trauen? Ich behaupte ja. Wenn wir irgendwelchen Zeugen trauen können, dann diesen. Denn sie haben alles dafür geopfert, um diese Glaubwürdigkeit oder die Behauptung, die sie da aufgestellt haben, nämlich dass Jesus auferstanden ist, zu beweisen. Ihr ganzes Leben schreit, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, was bedeutet das? Und ich habe mir gedacht, wir machen uns einfach mal wieder über den Text her und drehen die ganzen Sachen, die wir vorhin gesehen haben, um. Ich mache das in einer leicht anderen Reihenfolge. Wenn Jesus auferstanden ist, dann sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Wenn Jesus sowas unheimlich Verrücktes behauptet, wie dass er auferstehen könnte, dass er sterben könnte und wieder lebendig wird, und das wirklich passiert, dann können wir ihm vertrauen. Dann können wir ihm auch dann vertrauen, wenn er sagt, dass er unsere Schuld getragen hat und dass wir in ihm Vergebung finden. Wenn er sagt, dass wir ewiges Leben bei ihm haben, dann würde er damit recht haben. Unser Glaube ist nicht vergeblich. Denn wenn Jesus recht hatte mit dem, dass er auferstehen würde, dann vertrauen wir jemanden, der den Tod besiegt hat. Jemand, der im Prinzip alles kann. Sogar wenn er tot ist, wieder aufzustehen. Es gibt niemanden, dem wir mehr Vertrauen schenken könnten, als eine Person, die sowas behauptet und das dann auch wirklich durchzieht. Es bedeutet drittens, dass diejenigen, die bereits gestorben sind, oder die in Christus Entschlafenen, dass sie nicht verloren sind, dass die ihr Leben nicht weggeworfen haben, sondern dass sie auf jemanden vertraut haben, der vertrauenswürdig war. Dass sie eines Tages mit ihm auferstehen werden und dass sie die Ewigkeit in Herrlichkeit bei ihm verbringen dürfen. Mehr noch, es bedeutet auch für uns, dass wir wissen dürfen, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir dürfen wissen, dass wenn wir eines Tages sterben, nicht alles vergeblich war, sondern dass danach wirklich was passiert. Wenn Jesus auferstanden ist, dann können auch wir auferstehen. Paulus merkt das selber und sagt es ein paar Verse weiter, in Vers 55, da sagt er, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann dürfen wir wissen, dass der Tod nicht das Ende ist und dass der Tod seine Macht verloren hat. Wenn Jesus auferstanden ist, dann sind wir nicht die elendsten unter allen Menschen. Dann sind Leute, die ihr Leben aufgeben für Jesus und alles opfern, nicht bemitleidenswert. Nein, das sind Menschen, die verstanden haben, dass es was Größeres und was Wichtigeres gibt. Die diese kurze Zeit, die sie hier auf der Erde verbringen, nicht als das Wichtigste und als das Zentralste sehen, sondern die sehen die Ewigkeit. Die sehen, danach geht es ewig weiter. Und das, was ich heute mache, ist wichtig und entscheidend für das, was danach passiert. Und deswegen will ich mich heute nicht darauf konzentrieren, dass es mir gut geht, dass ich entspannt bin, sondern es ist heute wichtig, dass ich Jesus nachfolge. Und die letzten Punkte, die fasse ich hier zusammen, dann ist unsere Verkündigung nicht vergeblich und keine Lüge. Dann ist das, was Paulus damals gepredigt hat, dann ist das, was Paulus geschrieben hat, dann ist das, was die Apostel gepredigt und geschrieben haben, dann ist das, was ich heute predige, nicht vergeblich und nicht umsonst. Dann ist es keine Lüge, sondern dann ist es die absolute Wahrheit. Und dann ist die Verkündigung nicht nur nicht nichtig und keine Lüge, sondern dann ist die Verkündigung das Wichtigste, was wir machen können. Deswegen will ich genau mit dieser Verkündigung von dem, was Jesus getan hat, schließen. Gott hat diese Welt erschaffen. Er hat dich und mich geschaffen und er hat uns mit einem Ziel und einem Zweck ausgestattet. Er hat uns für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen, zu seiner Anbetung, zu seiner Verherrlichung und dass wir ihn genießen können. Wir haben das nicht gewollt. Wir sind vor Gott weggerannt und haben uns selber als Herr über unser Leben eingesetzt. Wir suchen verzweifelt Sinn und Zweck in unserem Leben und rennen dabei vor dem Einzigen weg, der uns diesen Sinn und Zweck geben kann. Die Bibel sagt das über jeden. Und es ist nicht nur so, dass wir da unser Ziel verfehlen oder dass wir nicht das Optimum aus unserem Leben rausholen, sondern die Bibel spricht davon, dass wir sündig sind und dass wir schuldig sind. Und die Bibel sagt, was die Konsequenz dieser Sünde und dieser Schuld ist. Gott selbst sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Bibel macht ganz klar, dass es keinen Menschen gibt, der dem entrinnen wird und kann. Jeder ist sündig, jeder ist schuldig. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Jeden Menschen erwartet der Tod und nach dem Tod das Gericht. Jeder Mensch wird eines Tages sterben und dann vor Gott stehen und sich rechtfertigen müssen für das, was er getan hat. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber als ich so die Predigt vorbereitet habe und das bewegt hat, dann habe ich festgestellt, so der Tod ist für mich kein großes Thema. Das ist was irgendwo ganz im Hinterkopf ist. Also ich bin noch relativ jung, auch wenn die Haare langsam ausfallen. Der Tod ist kein großes Thema. Aber, und ich kann euch das gleich sagen, jeder Mensch wird eines Tages sterben. Vielleicht denken wir heute, wir haben alles im Griff, uns geht es vielleicht gut, wir sind gesund. Aber ich kann euch eines garantieren, wir haben nichts im Griff, absolut gar nichts. Jeder Mensch wird eines Tages sterben. Ich werde eines Tages nicht mehr weiterleben, werde meinen letzten Atemzug tun und dann vor Gott landen. Du wirst eines Tages sterben und vor Gott stehen. Es gibt keinen drinnen. Wir können nicht wegrennen, wir können nicht weglaufen. Es ist unausweichlich. Die Frage ist nicht, ob wir sterben, sondern wann. Seit Beginn dieser Predigt sind wir alle diesem Zeitpunkt 30 Minuten näher gekommen. Wir können nicht davonrennen, wir können uns nicht verstecken. Wir sind diesem Schicksal komplett ausgeliefert. Jeder ist das. Jeder steht eines Tages vor dem Schöpfer, vor seinem Schöpfer und muss sich rechtfertigen. Und keiner wird von sich aus vor ihm bestehen können. Keiner kann diesem Maßstab Gottes gerecht werden. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Gott hat uns aber nicht in dieser misslichen Lage allein gelassen. Er selbst hat sich aus Liebe zu uns dazu entschieden, auf diese Erde zu kommen, ein sündloses Leben zu führen und letztlich die Strafe zu tragen, die mir gilt und die euch gegolten hätte. Jesus ist ein kleines Kind geworden, ist als Mensch aufgewachsen und letztlich am Kreuz schuldlos und elendig gestorben. Er ist aber nicht tot geblieben. Er ist auferstanden und sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Er hat den Tod besiegt und uns einen Ausweg geschaffen. Seine Auferstehung, das, was wir heute feiern, bedeutet, dass wir nach unserem Tod eines Tages selbst auferstehen werden und dann kein Gericht zu fürchten haben. Denn unsere Schuld hat Jesus am Kreuz komplett bezahlt. Seine Auferstehung bedeutet, dass der Herr der Welt, derjenige, der den Tod besiegt hat und so sehr liebt, dass er sich selbst für mich, für dich hingegeben hat. Und alles, worauf es ankommt in diesem Leben, ist deine Reaktion darauf. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ein paar Verse weiter heißt es, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dieser Jesus, der vor knapp 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden und sitzt zu Rechten Gottes. Er ist lebendig und erfahrbar und er möchte, dass du ihn kennenlernst. Die Frage, die wir uns an Ostern, aber auch grundsätzlich immer stellen sollten, ist relativ simpel. Aber es ist die wichtigste Frage, die wir uns in unserem Leben stellen können. Glaubst du, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist?